Läuft schon?
Yes.
Das ist immer total kompliziert, in die Sendung zu kommen.
Fürchterlich, ne?
Lass uns mal hier mit reingehen. Das ist immer schon der totale Abfuck. Und ich habe ja neulich schon mal gesagt, ich habe irgendwie 1000 Stunden allein oder sowas. Ne? Roundabout plus minus irgendwie, ne? Und jedes Mal sitze ich da und denke mir, was mache ich denn jetzt?
Deswegen gucke ich auch immer wie so ein angeschossenes Reh, wenn du mir im internen Freundeskreis-Podcast sagst, moderier mal an. Das ist wirklich ein schwieriges Thema, ich weiß auch nicht.
Aber so geht's auch ganz gut. Ne? Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut.
Und hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, mit Ehrlichkeit und ein paar offenen Worten. Tut's nicht ganz so weh.
Dann rühre ich in meinem Kaffee rum. Ich meine, der muss eh umgerührt werden oder was auch immer. Bei der letzten Sendung habe ich eine Bierflasche aufgemacht. Ne?
Oh. Ach ja, stimmt.
oder. Aber so einfach so, weiß ich nicht. Hallo und herzlich willkommen. However, wir sind wieder da. Schön, wieder hier mit dir zu sitzen, Michael.
Yes.
Zu Hause. Heute ist noch ein bisschen halliger als beim letzten Mal. Ich hoffe aber, dass es reicht, wie es ist, weil es so gerade mit dir die perfekte Mischung ist aus. Wir haben richtig coole Mikrofone vor der Nase, richtig coole Technik auf dem Tisch, aber auch Croissant, Marmelade, Getränke, Fensters auf Kipp. Man hört ein bisschen die Atmung der Stadt und des Waldes. Das ist ja beides irgendwie nah dran. Ich feiere es gerade voll und ich hoffe sehr, dass die Audioqualität reicht. Mal schauen. Wir lernen gerade ja nochmal, wie Fotografie to do 2.0 geht.
Genau. Jetzt Audio tut gut 2.0 quasi.
Ja, auch. Ja, wir haben gerade von gesprochen. Ne? Die Bedienung von einem Mikrofon ist, gerade wenn du so völlig planlos am Anfang mit so einem Ding in der Hand irgendwie versuchst klarzukommen, nicht so weit weg von einem Objektiv oder Schall und Licht und so da sind. Ich weiß nicht, ob du mich jetzt für völlig verrückt hältst als absoluter Profi. Nee, überhaupt nicht. Aber okay, für mich ist das irgendwie ganz oft so gewesen, dass ich dachte, ach guck mal, das ist ja so ähnlich. Ja, manchmal klar. Sogar noch deutlich komplizierter.
Ja, irgendwie schon, weil man es nicht so 1:1 sehen kann, bis man es hinterher, also das ist sehr analog Fotografie-like, du kriegst erst hinterher das Feedback vollends, was du eingefangen hast.
Stimmt, und die Störer sind irgendwie, oder die Störungen, also wenn wir jetzt mal kurz, man wird wahrscheinlich auch in der Aufnahme hören, oder wenn ich weiter weggehe, hören, dass dieser Raum ja irgendwie hallt und was ist das, ein Lensflare oder
was? Ja, ich wollte gerade sagen, das hat so ein bisschen was mit Ghosting und Flaring zu tun, ne? Irgendwelche Unperfektionen im Objektiv, die man heutzutage ja gar nicht mehr richtig kennt irgendwie.
Ja, richtig, ja.
Zumindest nicht in den Ausprägungen, wie sie wirklich wehtun.
Ja, feier ich.
Ja, ist schon krass. Ja, deswegen, wir haben hier so ein, was würde man sagen, so ein mittleres Tele- bis Normalbrennweite vor der Nase, ne?
Ja, deswegen sollte ich auch in der Nähe bleiben und nicht irgendwie hier im Raum rumlaufen und so.
Genau, sonst läufst du aus dem Bild.
Gehen, geil, ja, stimmt.
Die Bildebene im wahrsten Sinne des Wortes ist gar nicht so schlecht, muss man wirklich sagen. Ja, was haben wir heute mit euch vor? Heute haben wir euch zwei Fragen mitgebracht. Wir machen wieder ein schönes Q&A mit euch. Und ja, möchtest du noch was sagen oder soll ich die erste Frage direkt mal wild in den Raum schmeißen?
Haben Sie noch einen letzten Wunsch? Nein, hau rein.
Letzte Worte.
Mach, genau. Gib alles.
Okay, ich fange mit dieser Frage ja an. Ich habe mir tatsächlich nicht aufgeschrieben, von wem die ist. Das finde ich jetzt natürlich absolut unprofessionell und werde es deswegen in einem nachgucken. Und zwar lautet die Frage, wie finde ich meinen Farbstil von meiner Alltagsreportage? Schwere Frage, auf die ich selber gar keine finale Antwort geben könnte, im Sinne von, ich habe meinen Farbstil gefunden und der ist so und so und den habe ich gefunden, indem ich dies und das gemacht habe. Sondern ich glaube, das ist so ein bisschen ein Thema, was eventuell ein dauerhafter Wegbegleiter sein könnte, könnte ich mir gut vorstellen. Also ich kann ja immer nur aus dem Status jetzt sprechen, wer weiß, was ich in 10 Jahren darüber sagen würde, aber Stand jetzt würde ich sagen, habe ich meinen Farbstil nicht gefunden und bin immer wieder mal auch auf einer, naja, möchte ich sagen, auf der Suche. Na, ich würde es auf jeden Fall nicht als abgeschlossenes Thema empfinden. Wie ist das bei dir? Hast du, also würdest du sagen, so ich habe meinen Look jetzt gerade, wenn wir reden jetzt natürlich primär, würde ich sagen, von Digitalfotografie. Man kann das natürlich auch sehr analog betrachten und sagen, ja, mein Farbstil ist für meine Urlaubsfotos ein Kodak Gold. Aber na, würdest du sagen, du hast deinen Farbstil?
Auf gar keinen Fall.
Das beruhigt mich.
Also wir können gerne mal so ein bisschen überlegen, gerade wenn man unbedingt einen Farbstil finden möchte, wie man den suchen kann, aber ich würde tatsächlich sehr hart davon abraten.
Absolut.
Ich weiß, dass es einzelne Vertreter in der Fotografie gibt, die das anders sehen und auch verständlicherweise anders leben. Aber ich persönlich, Sekunde mal kurz. Kleid, Schluss jetzt. Hier läuft die Aufnahme. Ah ja, also es kann sein, Er ist beleidigt, er geht. Okay. Also, wenn ihr weiterhin komische Geräusche gehört, das ist der Hund. Die Frage nach dem Farbstil beschäftigt unglaublich viele Leute auf eine sehr blockierende Art und Weise. Wenn wir ganz krass in so einem Laden wie der Foto Community, einfach nur der optischen Aufbereitung her wegen, meine ich, ne? Oder bei Instagram oder so. Da, wo du das Portfolio mit mehreren Bildern wahrnimmst, haben wir ganz häufig die Situation, dass wir ein bisschen Chaos haben und bei anderen so eine Gleichschaltung sehen und dann sagen, wow, das ist total aufgeräumt, wie es so ist, ne? Es fühlt sich unglaublich aufgeräumt an. Wenn wir uns erinnern, erste, zweite, dritte Freundin oder Freund, wir gehen durch den IKEA, träumen von der ersten gemeinsamen Wohnung oder auch der zweiten, wie auch immer, und sehen so einen Aufbau da. Dann geben die sich ja schon Mühe, auch Leben drin zu haben, da liegen auch Kissen drauf und so. Was da aber nicht liegt, ist der Kopfhörer, den ich da gerade hingelegt habe, der Schlüssel, den ich da gerade hingelegt habe und so weiter und so fort. Und somit kommen wir ganz häufig bei IKEA in den Versuchsaufbau und schwärmen davon, das haben zu wollen. Und zu Hause sieht es immer nicht ganz so aus. Und das ist ein bisschen ein sehr ähnlicher Effekt, finde ich. Zumal, also warum wir darauf ansprechen, dass wir etwas sehen, was aufgeräumter ist als unsere Welt, dann wollen wir das auch. Das weckt Begehrlichkeiten, die am Ende nur sehr schwer umsetzbar sind und uns in der Regel auch gar nicht gut tun. Ich habe das viel und häufig versucht, immer wenn wir die Aufnahme starten, spült die Kaffeemaschine. Ich habe das natürlich auch gehabt und auch bis hin in die Krise, dass ich nicht mehr wusste, was ich machen soll. Ich habe ganze Fotostrecken gelöscht, weil sie farblich nicht zu der davor passten und so. Was ein Quatsch, ne? Und das größte Problem ist noch, dass Farbstil viel mit Zeitgeist zu tun hat, wenig mit Zeitlosigkeit, und einzelne Fotos in einem Farbstil, eine Serie in einem Farbstil, ein einzelnes Bild, das ist alles super. Es gab eine Zeit lang diesen Lightroom-Filter Cross-Entwicklung 2 oder so hieß der hat so ein bläuliches Licht gebaut. Ach, krass, kennst du den noch?
Nee, also er ist aus Lightroom selber, oder
was? Lightroom war gerade neu. Ach, und krass, da gab es so vorgefertigte Lightroom, nicht Filter, sondern Presets. Und da gab es, hieß irgendwie Cross-Entwicklung 2 oder so, 3. Der war sehr, sehr, sehr bläulich und hat in der Nachtfotografie einen ganz eigene Vibes gebracht. Und dann gab es einen jungen Mann aus Düsseldorf, um Gottes Willen, ich habe den Namen vergessen, es tut mir total leid. Der hat so ein bisschen die nächtliche Streetfotografie geprägt, lange bevor die so hip war wie heute. Und alles war in diesem Filter. Und der war wirklich, wirklich hip. Und heute weißt du genau, ah, das ist die und die Zeit. Oder in der Zeit als, das ist auch okay, aber wenn du dein komplettes Portfolio so aufbaust, machst du dich irgendwann automatisch altmodisch. Du bist immer irgendwann aus der Zeit fallen. Ne? Es sei denn, du gehst ganz weit zurück und überdrehst diesen Filter so ein bisschen. Also wir haben in der letzten Woche schon von ihm gesprochen, ich mache es im letzten Monat trotzdem nochmal, weil es auch fotografisch ein gutes Beispiel ist. Bob Sala fotografiert fast alle Menschen, die er fotografiert, in einem Setting, welches schon sehr stereotyp ist, nämlich irgendwie, ich glaube 60er Jahre sind wir da, ne? 60er, früh 70er oder so. Und dann noch in einer sehr ähnlichen Farbgebung. So, das ist für ihn gerade ein erfolgreiches Modell. Mich würde es halt, ich feiere das auch. Ich schaue mir das gerne an, aber mich würde es extrem einengen, weil für mich die Fotografie was viel Breiteres ist.
Und für ihn wahrscheinlich ja auch nur das, was er in dem Kontext zusammenhängend zeigt.
Vermute ich, habe ich noch nicht mit ihm darüber gesprochen, vermute ich. Aber ich will damit gar nicht an ihm herum kritisieren, ganz im Gegenteil. Es gibt ja viele Menschen, die das auch mit Überzeugung tun. Wir müssen nur bedenken, wollen wir es wirklich? Weil du hast einen Moment, an den du nicht gedacht hast. Du warst im Urlaub und würdest gerne ein Bild mal zeigen. Du hast mal kein Streetfoto, sondern meine Alltagsreportage. Du hast mal keine Alltagsreportage, sondern mal eine richtige Reportage. Du hast mal irgendwas, was in Schwarz-Weiß braucht und so weiter. Du kannst nicht mehr einen Film kaufen gehen. Das ist früher auch nie gesagt. Der Vergleich mit dem Film hilft mir immer wieder gut weiter. Und ich bin sehr dankbar um diese extrem analoge Zeit in den letzten Monaten. Ich kann mich nicht erinnern in den analogen Zeiten, dass irgendwer gesagt hat, gibt es bestimmt, aber ich habe keinen getroffen. Ich fotografiere nur mit dem Portra 160. No. Gab es nicht. Nee. So, also nicht in meinem Umfeld. Bestimmt gab es die irgendwo, aber nicht in meinem Umfeld. Und ich weiß auch nicht, ob das zu empfehlen ist. Ich glaube, wenn wir eine, keine Ahnung, Reportage, Familienreportage, wenn wir irgendwas als Haupttätigkeit tun, finden wir irgendwann den Weg, es aufzunehmen und wie uns das Bild gefällt. Das ist schon. Wenn wir ganz breit fotografieren, finden wir, was uns interessiert und finden vielleicht auch für all das einen Farbstil. Sollten auch keine Angst haben vom Herumexperimentieren. Ne? Man muss nicht immer löschen, weil wenn man immer alles löscht, kann man nicht mehr vergleichen. Aber ich persönlich bin dazu übergegangen, in vielen Punkten, aber auch in dem Punkt, nicht nur darauf zu pochen, ich kann das alleine. Wir Menschen haben irgendwie so eine Ausprägung in uns, wir wollen immer alles alleine können, wir wollen immer total individuell sein, wir wollen vom Typ her immer individuell sein, da sind wir alles nicht. Wir wollen das gerne, aber wir sind das nicht so, wie wir, nicht so sehr, wie wir das wollen. Und mir tut es inzwischen total gut, wenn mir eine Kamera mit sich selbst ein Stil mitbringt oder einen Film. Dass wir in Mittelamerika, in Zentralamerika den Kodak Gold dabei hatten in der meisten Zeit. Und als wir auf die Tiere auf die Tiere gegangen sind, sind komisch. Als wir in Costa Rica Tiere fotografiert haben, ich den Portra 800 oder 400, müsste ich jetzt nachgucken, drin hatte. Das hat mir ja einen Stil vorgegeben. Und in Kombination mit der Entwicklung und so auch ein paar Bildfehler oder Farbfehler, die habe ich genauso genommen. Und habe viele Gespräche geführt von Menschen, die es total lieb gemeint haben, die zu mir gesagt haben, hör mal, ist da mit dem Scanner alles gut gewesen? Hast du das und das richtig eingestellt? War der Film vielleicht überlagert? Und hast du vielleicht ein bisschen... So, dann habe ich ganz viele Monate tatsächlich, jetzt fange ich an, die Bilder wieder zu zeigen, aber habe monatelang irgendwie sie nicht mehr gezeigt, weil ich so rumgegrübelt habe, was mache ich jetzt mit den Bildern? Nehme ich sie alle nochmal neu? Also scanne ich sie nochmal neu und so weiter und so fort. Und am Ende habe ich gemerkt, bei vielen Leuten, auch der Kodak Gold immer mal ein bisschen schwankt in seiner Darstellung, gerade in der Belichtung des Tages, wenn du in die Unterbelichtung gehst, rötet er sehr auf und so weiter. Und ich habe mal gesagt, eigentlich ist nicht meine Frage, eigentlich ist mir das egal. Eigentlich bin ich froh, dass mir jemand mal was vorgibt. Ich habe es neulich zum Lars noch gesagt, ich bin so glücklich, wenn ich bei den ganzen Entscheidungen, die ich am Tag treffe, wir haben über Entscheidungen auch gesprochen,
als wir am
Rhein saßen oder standen. Bei den ganzen Entscheidungen, die ich jeden Tag treffe, da bin ich total froh, wenn der Kellner, das habe ich glaube ich sogar bei dir auch benutzt, das Beispiel, der Kellner im Restaurant kommt und sagt, hör mal, ich habe drei Gerichte und ich sage, ja, welche soll ich denn nehmen? Und er erklärt mir, was ich essen soll, finde ich voll geil. Apple erklärt mir nicht, wie viel Updates, oder fragt mich nicht, wie irgendwelche Updates gemacht, habe ich keine Ahnung von, mach die einfach. So, das ist von mir auch eine Aufgabe, also im Sinne von aufgeben, aber mit sehr viel Glück, ich gebe die Aufgabe ab. Ich gebe die Aufgabe ab an den Film, an die Kamera und so und gucke dann aber, was gefällt mir am besten. Ne? Also Leica, JPEG hat verschiedene Voreinstellungen, mal gucken, was mir gefällt. Fujifilm hat Filmsimulationen, mal gucken, was mir gefällt. Es gibt Filme für meine EOS 3, für meine Mamiya, schreibe ich. Also so entsteht der Farbstil der einzelnen Aufnahmen bei mir. Story, Instagram, New York, was gibt es alles, die ganzen Städte. Ja, ja. So kannst du so durchwischen oder so lassen, wie es war. Und ich bin total froh, dass genau das so ist. Ja. Auch manchmal Zeitgeist, keine Frage, weil ein Film ist mal nicht mehr verfügbar. Instagram ändert die App und so weiter und so fort. Alles gut. Aber ich persönlich möchte keinen fixen Stil finden und mag es, von so einer Kamera oder einem Film eine gewisse Vorgabe zu bekommen.
Ja, kann ich total verstehen. Ich finde, man muss das so ein bisschen differenziert auch betrachten, wofür fotografiere ich gerade? Also jetzt ist ja die Frage, woher kommt die Intention dieser Frage ja auch? Das können wir jetzt natürlich nicht wissen. Geht es um einen konsistenten Instagram-Feed? Und da habe ich schon Beispiele gesehen von alles drin irgendwie, ne? Also bunt durchmischt, mal schwarz-weiß, mal kräftig gefärbt, mal entsättigt, flach, mal hart kontrastreich, alles in einem Feed direkt nebeneinander, geht genauso. Dann gibt es Instagram-Feeds, da ist der Stil so krass auf einen einzigen Stil zusammengeschoben, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein Blogger, der bei dem jedes Bild so ist, dass alle Highlights so, dass es wirklich strahlendes Weiß ist und alle Farben, die sind irgendwie Richtung Braun. Ein bisschen grüneres Braun, ein bisschen wärmeres Braun, alles dabei, aber ne, das gibt's auch, wo jedes Bild gleich aussieht, wo man sich vielleicht auch bei dem einen oder anderen Bild fragt, hat das dem einen Bild jetzt wirklich gut getan, dass es diesen Stil bekommen hat oder ist es wirklich nur auf den Gesamtfeed bezogen. Die Frage könnte auch daher rühren, du möchtest als Hochzeitsfotograf arbeiten und brauchst deinen einen Stil, mit dem du quasi in den Markt stichst, weil du denkst, wenn ein neues Pärchen bei dir vorstellig wird und du zeigst den Beispielbilder, dass das Ergebnis, was du am Ende ablieferst, exakt diesen Look haben muss, ob das zu der Hochzeit passt und ob die Location das hergibt, sei mal dahingestellt. Aber du hast irgendwie die Anspruchshaltung, dass das so sein soll, damit das Brautpaar, was dir viel Geld bezahlt hat, um die Hochzeit zu fotografieren, auch genau die Ergebnisse bekommt, die du mit deinen Beispielbildern vorhergesagt hast. Ist wieder irgendwie so eine etwas andere Anspruchshaltung und da kann ich so ein bisschen auch verstehen, ja, so ein Grundlook, also habe ich besonders stark gesättigte, kontrastreiche Bilder, habe ich flache, wenig gesättigte Bilder, gehe ich vor allem auf Schwarz-Weiß und so. Da kann ich schon verstehen, dass man so eine gewisse Stilbildung haben will, wenn es so ein, leicht in so ein Business-Case geht, oder Business im ernsten Sinne, Mitarbeiterporträts von großen Firmen, die brauchen eine hohe, gleichbleibende Darstellung, obwohl du an mehreren Terminen kommst und so vielleicht, ne, dann kann es schon Sinn haben, da ein paar Werkzeuge und Zielausprägungen in der Hand zu haben, um eben am Ende gleichbleibende, konsistente Ergebnisse zu liefern, die auf der Webseite direkt nebeneinander stehen, obwohl sie an verschiedenen Tagen an verschiedenen Orten aufgenommen wurden. Aber grundsätzlich möchte ich auf jeden Fall in das gleiche Horn stoßen, das du gerade schon bemüht hast. Ich finde es auch total wichtig, rum zu experimentieren. Ein einzelnes Bild anzugucken und zu schauen, okay, was habe ich denn da für ein Bild, was möchte ich denn, was mir das Bild sagt? Und dem dann im Zweifelsfall, wenn ich es nachbearbeiten möchte, entweder da oder eben im Vorhinein schon in der Kamera irgendwie so weit etwas mitgeben, dass es diesen Moment unterstützt. Ich habe einen Sonnenuntergang. Dann soll es wahrscheinlich ein kleines bisschen dunkler sein, denn ich möchte nicht den Strand vor mir besonders schön sehen, wenn ich gerade am Wasser sitze, sondern ich möchte die schönen Farben des Himmels sehen mit der tiefstehenden Sonne. Vielleicht riecht den Weißabgleich ein bisschen ins Warme. Das ist eine ganz andere Anforderung, als wenn ich Dämmerung fotografieren will. Streetfotografie bei Nacht, dann möchte ich vielleicht den Weißabgleich extra ein bisschen ins Kühle drehen, um diesen Nachtvibe, diese bläuliche Färbung des Lichts mitzubekommen. Warum soll ich mir hier die Chance, die Stimmung des Fotos supporten zu können, dadurch verstellen, dass ich mich auf einen Stil festgelegt habe?
Ja, ich habe gerade mal beim, absolut genau so, total schöne Beschreibung, und ich habe gerade mal beim Stefan übrigens, Stefan Buchner, meine Alltagsreportage, meine Unterstrich Alltagsreportage bei Instagram, mal reingeschaut. Ich weiß gar nicht, warum ich dir nicht folge, ich kenne dich vom Sehen, Entschuldigung, hier bin ich. Und man sieht an den Rahmen, das ist auch so ein Mittel, was ich oft nutze, irgendwelche Form von Rahmen zu benutzen. Und was ich bei Instagram mache, ist, ich habe oft drei Bilder nebeneinander und springe aber im Stil. Mal habe ich weiße Rahmen, habe ich schwarze Rahmen, habe ich keine Rahmen und so. Man sieht bei mir auch ganze Blöcke an Gefühlssituationen. So, das ist irgendwie so. Ich lasse die aber so drin, wie sie sind. Ich mag das dann auch so zurückzuscrollen. Beim Stefan ist so, ich weiß nicht, ob du den auch offen hast.
Noch
musst nicht, du gar nicht.
Also gut, du kannst ja, gerne,
aber erzähl mal weiter.
Ich guck gerne auf dem Handy.
Ich habe es gerade auf dem MacBook offen. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Stefan hat ganz tolle Alltagsfotografie, die immer in einem weißen Rahmen steht, also ein Passepartout steht. Zumindest auf dem Account. Es gibt einen zweiten, das ist nicht so. Zuallererst sehe ich Stand heute Konzertfotos. Ich sehe aber auch ein ganz sympathisches Selbstporträt oder was jemand vielleicht auch von ihm fotografiert hat. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, wobei, warte mal, 56 Wochen, das ist schon ein bisschen länger her. also vorletztes Jahr quasi, zum Geburtstag, ein Foto, was ich super sympathisch finde. Und ich sehe sehr viele schöne Momente aus dem Leben einer Familie, eines Menschen, einer Familie, seiner Lieben, die ihn umgeben, seine Alltagswege, die er so geht, die sie teilweise gemeinsam gehen, die er teilweise alleine geht, bin im Urlaub mit ihm, bin auf dem Konzert mit ihm, bin wahrscheinlich auch auf dem Weg zur Arbeit irgendwie, wo er was sieht. Ich finde es richtig cool, und es ist weniger mehr, was die Farbe angeht. Und das ist nicht irgendwie ein Schönreden von dem Defizit, sondern ich finde es wirklich sehr geschmackvoll, wie du die einzelnen Fotos im Stil darstellst, ob du sie vorher so eingestellt hast, in irgendwelchen JPEG-Rezepten, oder ob du sie im Lightroom so gestaltet hast, weiß ich nicht. Aber ich finde, du hast deinen Stil. Sowohl in dem, was du zeigst, als auch deine Sichtweise kann ich ein bisschen rausfinden. Ich finde, du hast ein super persönliches Profil, weil ich mich bei keinem Foto wundere. Auch wenn du so kreativer wirst. Also wir sind irgendwo einfach nur im Wald und total schön, einfach nur einen Waldweg zu fotografieren. Hammer. Das macht man ja meistens nicht, weil irgendwie fehlt dann was. Finde ich super. Und darunter sehe ich dann ein Foto einer Yoga-Situation, einer Meditationssituation. Ja, Ruhe wirken lassen. Weiß ich nicht, wie es zustande gekommen ist. Wir sehen eine Person, wir sehen so einen typischen kleinen Yoga-Hocker, die kniende Position, einen bequemen Jogginganzug, aber nur bis zu den Handgelenken, beziehungsweise so zum Bauchnabel, würde ich schätzen. Also ein T-Shirt an, aber wer auch immer das ist, wissen wir auch nicht. Thomas ist am Start, sehe ich gerade im Kommentar. Schönen Gruß. Es ist alles sehr, sehr stimmig. Und ich würde jetzt gar nicht drüber reden, wenn ich es irgendwie komisch finden würde, weil ich natürlich keinem vor den Kopf stoßen wollen würde. Das Einzige, was mir auffällt, ist, dass bei den sehr viel älteren Bildern, so ab diesem Handy, was da rumliegt, und ihr Termin, Corona-Schutzimpfung, genau, 175 Wochen alt, da die letzten 4, 5 Fotos sieht man so ein bisschen, oder ich bilde mir ein, so ein bisschen eine Stilsuche zu erkennen, indem man mehr an den Reglern gedreht hat. Das ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest. Dahinter wird es sehr viel entspannter und da ist weniger wirklich mehr. Wenn wir kurz hochscrollen von den letzten Fotos, sehen wir diese Bank am Baum. Solche Fotos zu sehen, zu fotografieren und dann noch so schön darzustellen, ist die eigentliche Kunst in der Fotografie. Sowas Alltägliches, das Buch mit der Brille, der Corona-Test, das Flugzeug am Himmel. Es ist einfach nur ein Himmel und ein Flugzeug. Diese Sachen so darzustellen, dass sie wirklich wirken, ist ganz besonders. Und ich würde um Himmels Willen die Suche nach dem Farbstil, solltest du nicht nur gefragt haben, weil du eine schöne Frage hattest, die wir irgendwie nehmen können, sondern weil du wirklich auf der Suche bist. Ich würde die Suche schnell einstellen, weil du hast eigentlich gefunden, finde ich, was du tust. Und mit dem Portfolio, mit der Breite, die du hast, auch wenn man dann auf deinen verbundenen Account klickt, auf Buchipix, X, Y, Z, wie auch immer, dann haben wir keine Rahmen mehr, dann haben wir sehr viel konkretere Bilder manchmal, indem wir im Makrobereich unterwegs sind, indem wir alles ein bisschen minimalistischer, unaufgeregter, weiß ich gar nicht, ein bisschen mehr auf die Fotografie fokussiert, aber voll geil. Hör auf zu suchen, weil du bist ja da schon angekommen. Das ist ähnlich, das passt ein bisschen zu meinen Worten gerade, dass ich glaube, wenn man sich auch ein bisschen vorgeben lässt, man kann ja trotzdem aussuchen, welchen Film man greift. Man kann ja trotzdem aussuchen, welchen Stil man aus der Kamera oder auch aus dem Lightroom oder so rausnimmt. Aber man muss es nicht übertreiben und die Regler kaputt reißen. Es ist voll cool, was du machst. Ich bin echt ein Fan.
Absolut.
Ja, und das sage ich jetzt nicht, um die ganze Zeit dir von morgens bis abends hier Honig um Bart zu schmieren, sondern weil ich sehe, dass du dein Stil gefunden hast.
Genau, so. Und der Stil, der ist ja auch viel mehr als nur ein paar Regler bei Lightroom, ne? Also Komposition, die ganze Bedienung der Kamera ist ja schon ein Teil des Stils, so das vergisst man, glaube ich, manchmal so ein bisschen, weil man
die
Presets denkt,
ja,
bei Lightroom so ein bisschen, aber genau, die Auswahl des Momentes, die Auswahl des Bildausschnitts, die Auswahl der Blende und so weiter, alle möglichen Entscheidungen, die man beim Fotografieren trifft, ohne darüber in einem Fotografiebuch vielleicht was gelesen zu haben, tragen schon so viel bei. Und ja, ich glaube, die Suche nach dem Stil, so ganz, oder nach dem Farbstil in dem Fall, so ganz gibt man die automatisch nicht auf, weil man wahrscheinlich auch, je nachdem, in welcher Stimmung man gerade vor dem Bild sitzt, irgendwie was anderes sich von dem Bild wünscht, wie es aussieht. Mhm. Aber trotzdem bleibt es ja, weil du diese Entscheidung getroffen hast, am Ende bei einer konsistenten Erscheinung. Mhm. Solange man nicht versucht, irgendwem anders zu viel hinterherzulaufen. Wobei ich auch das ist mir eben noch eingefallen. Ich finde es gar nicht schlimm, zu sagen, ich versuche jetzt mal den Stil von wem anders nachzumachen. Das ist, glaube ich, in jeder Kunstform das Lehrmittel Nummer eins. Also wenn ich mir überlege, wie oft ich im Musikstudium Basslinien transkribiert habe, also mir irgendwelche berühmten Songs, die für ihre Basslinie bekannt geworden sind oder sowas, ungefähr 150 Mal angehört habe und Ton für Ton mit so vielen Details wie möglich das komplett rausgeschrieben habe und dann so geübt habe, dass ich es möglichst unverwechselbar nachspielen konnte. Nee, verwechselbar, also möglichst genauso nachspielen konnte. Und dann ging es nicht darum, dass ich genauso spiele wie der Originalbassist, der die Aufnahme gespielt hat, sondern das einmal komplett durchdrungen zu haben, um mir daraus mitnehmen zu können, was mir persönlich daran was gibt, wo ich mich selber wiederentdecke, neue Ideen bekomme und das dann zu meinem eigenen Stil hinterher formen kann. Ne? Und auch da ist die Suche nach dem Stil nicht dafür da, am Ende auf der Suche den Stil zu entdecken, sondern aus den ganz vielen Stilen, die dabei auf mich einprasseln, meine Werkzeuge rauszuholen, die ich dann in meinem Werkzeugkoffer mit mir rumtragen möchte. Und genau. Also das Experimentieren daran ist, glaube ich, super. Aber die Anspruchshaltung, auf einmal die Erkenntnis zu haben, jetzt habe ich meinen Stil gefunden, super, da ist er und den benutze ich jetzt bis in alle Tage, das ist, glaube ich, der Weg, der einen am Ende auch nicht zufrieden macht, sondern einfach Ruhe damit finden, mit dem, was man tut und einfach akzeptieren, wie die eigenen Bilder aussehen und damit glücklich sein, ohne dass jetzt der Instagram-Feed nur aus zwei Farben besteht.
Ja, das ist, glaube ich, am Ende. Du kannst natürlich einem Projekt einen Stil geben. Also ja, wir sprachen gerade von Marvin, das ist schon das Kernwort. Marvin ist ein bürgerlicher Name, Bob Sala ist ein Künstlername. So, und in Bob Sala finden wir diese starken Farbwelten. Du hast gerade zu Recht gesagt, es gibt bestimmt irgendwelche anderen Interessensgebiete noch. Und wenn ich jetzt meine, ich müsste, oder was heißt meine und müsste, das klingt so negativ, ist gar nicht so gemeint, wenn ich ein Projekt im Kopf habe Hundefotografie in Schwarz-Weiß, was weiß ich. Ja. Oder irgendwas, wo so ein Stil wirklich sehr, sehr treffend ist und ich will einen Feed-Account, ein Buch, ein was auch immer, nur damit füttern. Ist natürlich voll geil. Aber ich finde, dann ist es der Stil eines Momentes oder weitergezogen einer ganzen Reportage oder einer ganzen Serie oder einer Facette von mir.
Genau.
So, ne? Dann ist es auch cool. Aber dann gibt eigentlich das, was man tun möchte, fast schon in Kombination mit dem, was man fühlt, den Stil vor. Da sind wir dann wieder bei so Sachen wie, wir hören in uns hinein, was bewegt uns, was für Verbindungen haben wir im Leben und so. Und dann wird sich's, wenn wir uns öffnen und damit ein bisschen offener umgehen und ein bisschen überlegen, was uns im Leben so begegnet, ist auch wieder sich finden. Also wenn ich dich jetzt, Michael, oder einen von euch, von den Zuhörerinnen oder Zuhörern treffe und wir verabreden uns, in irgendeiner Form tiefe Fotos von dir in Persona zu machen. Nicht, ihr grinst mal ein bisschen, wir machen Fotos, sondern wir versuchen Zeit miteinander zu verbringen, ob wir auf dem Sofa sitzen, auf der Bettkante, im Wald, völlig egal, wir versuchen irgendwie in die Tiefe zu kommen. Dann wird bei mir relativ wahrscheinlich Schwarz-Weiß und Korn dabei sein, aber nicht immer.
Ja.
Aber genau. Man wird es halt so ein bisschen spüren, wohin die Reise geht. So, ja. Ja, sorry, also wir haben jetzt nur einen Teil beantwortet, weil wir eigentlich ein bisschen widersprochen haben, der Frage an sich schon, aber vielleicht war es ja trotzdem irgendwie hilfreich, Stefan aufzusuchen und vielen Dank für deine Frage.
Oder zumindest ohne Schmerz zu suchen, genieß den Weg.
Ja, irgendwie so.
Wann immer man auf was Neues stößt.
Genau.
Kann man es mitnehmen. Keiner zwingt einen dazu, sich festzulegen.
Genau.
Dann würde ich vorschlagen, machen wir noch eine zweite Frage auf. Eine hätte ich noch. Die ist vielleicht auch etwas schneller beantwortet, weil sie einen etwas engeren Aspekt beleuchtet. Und zwar die Frage, muss es immer Bouquet sein? Von Ralf. Ja, muss es immer Bouquet sein? Wie sieht es bei dir aus? Muss es immer Bouquet sein? Ich meine, wir haben ja letztens schon ausgiebig Werbung auch für die Smartphone-Fotografie gemacht. Da ist ja, wenn man nicht den digitalen berechneten Bokeh-Modus aktiviert oder super nah an irgendwas rangeht, so halb makromäßig mit dem Handy fotografiert, scheidet die Frage ja technisch gesehen schon aus. Wie siehst du das? Muss es immer Bokeh sein?
Also im Moment ist es so, dass ich das intensivere Bokeh mit dem Smartphone bekomme. Also genau umgekehrt, aber ich weiß ja voll, was du meinst. Ich habe mich, glaube ich, ein paar Jahre, als das mit dem Bokeh, als es mehr der Möglichkeiten, das ist falsch, das mehr der Möglichkeiten, da geht es um viele Möglichkeiten, als die Intensität vom Bokeh bezahlbar und möglicher wurde, habe ich mich da sehr tief reingeschmissen. Und ich finde, das Herauszieren aus Dingen super schön interessant nach wie vor, angefangen mit dem 135mm 2.0, das hat auf einem Vollformat Canon ein mega schönes Bokeh. So, da lohnt sich auch schon mal bei einer Hochzeitsreportage oder bei was auch immer für eine Reportage einfach mal 700 Meter wegzugehen, um ein Porträt zu machen. So, ne? Wirklich schön. Löst aber nicht alle Probleme und schafft ein paar neue. Wenn man das nämlich sehr, sehr viel betreibt, wie ich das gemacht habe, fallen andere Sachen ein bisschen so hinten runter. Weil wir am Anfang der Fotografie, ich war in einer der letzten Sendungen besprochen, ich war nicht der mit einer 17.000 Euro Ausrüstung startete. Es war teuer genug, überhaupt eine Digitalkamera zu kaufen. Die ersten Digitalkameras, da hatte ich noch analog, die waren ja, ich habe glaube ich 1.700 Euro für die 6 Megapixel 7D70 hieß die genau, bezahlt, meine ich. Irgendwie die waren alle, waren, und das war kein Vollformat, ne? Die waren alle irgendwie bei 1.700, 1.800 Euro. Das war das ein APS-C oder sogar ein bisschen kleiner als APS-C. Ich glaube 1,6 oder so, weil der Nikon-Umrechnungsfaktor, kann das sein? 1,6?
Ja, kann gut sein. Ja.
Ich irgendwie glaub, 1,6 so. Passt. Und dann hatte ich da drauf ein 18,55, also äquivalent irgendwie 28 irgendwas. 3,5 bis 5,6 und das war schon ein bisschen das Bessere. Da war nicht so viel mit Bokeh. So ein leichtes Bokeh hast du da auch und im Analogen war es ja auch so, dass du immer so ein leichteres Bokeh hattest, weil die Objektive, gerade die älteren, noch nicht so richtig aufreißen konnten. Da habe ich halt gelernt, was ich mit dem Hintergrund mache und was ich mit Farben umgehe und wann ich vielleicht einfach auch vorher schon weiß, dass er so komisch bunt da im Blau- und Schwarz-Weiß-Film, sonst kriege ich das nicht fokussiert auf das, was ich zeigen möchte und so. Wenn man immer die Blender auf 0,95 oder auch vielleicht, wenn wir von dem Canon sprechen, auf 2,0 auf 135mm aufreißt, verliert man ein bisschen den Blick für den Hintergrund. Und bekommt auch so eine suchtähnliche Gewöhnung an das Bokeh. Weil Bokeh macht es einfacher.
Absolut.
Und ich finde Bokeh wunderschön. Also auch so im Makrobereich super schön. Also das beruhigt mich auch, weil ich bekomme, jetzt habe ich die Bilder, hier stand ein Schrank mit Bildern, der ist jetzt gerade nicht mehr da. Der kommt auch nicht mehr hin. Da hätte ich jetzt reingreifen können. Das war so der Griff von, wenn wir mal essen waren. Da war so ein Schmetterling und eine Biene und eine Blume und was auch immer, was ich so, da waren so ein paar von den Naturfotos, die, wo, da siehst du halt eine Szene, ein Tier, vielleicht noch ein Blatt. Vielleicht ein zweites. Und der Rest ist wunderschöne Farbe, wie bei so einer Malerei. Bouquet macht sowohl die Fotografie als auch das Betrachten sehr viel leichter. Hat die Gefahr, dass man einen Teil der Fotografie verliert. Und dass man, wenn man kein Bouquet aufgrund der Brennweite, der Blendenöffnung, was auch immer, darstellen kann, das Foto gar nicht macht. Also Bouquet, ich liebe das. Ich habe es viel verteidigt, auch in alten Podcast-Sendungen. Inzwischen muss ich sagen, Bouquet ist auch gefährlich, wenn man viel verliert. Und ich freue mich gerade sehr aufgrund der nicht so starken Möglichkeiten der aktuell viel genutzten Geräte, mich so ein bisschen darauf einzulassen, wieder scharf in scharf zu fotografieren. Das, die ersten Male ist mir das richtig stark aufgefallen, als ich die Leica M geliehen hatte. Und danach richtig stark aufgefallen ist mir das mit dieser Leica Lux App. Da bin ich, weil du es gesehen hast, vor ein, zwei Monaten durch Essen gelaufen und habe so eine Situation gefunden. Altes Haus, alte Fassade, alles nicht mehr so richtig frisch, direkt an der Straße. Ich habe die Straße gar nicht mit reingenommen. Ich habe auch die größten Schäden im Haus nicht mit reingenommen. Aber du sahst, das ist alles nicht mehr so richtig frisch. Aber Vorgarten gibt es natürlich auch nicht, weil es direkt am Bürgersteig. Aber Hauptsache drei Blumenpötte, die Treppe runter. Das ist in so Ruhrgebietsstädten relativ häufig, dass die eine wunderschöne Form von das reicht auf Lager haben. Dass du einfach in den wildesten Situationen, da stehen vor der Tür ein paar Blumenkisten und keine Ahnung, sind bepflanzt und so. Und da sahst du nur eine Treppe, eine Haustür, drei Blumentöpfe. Das war so eine typische Ruhrpott-Situation, die ist nicht spektakulär. Da ist nichts mit Schärfe und Unschärfe. Da habe ich einfach mit dieser Lux-App in der Perspektive, die ich mir gesucht habe, was gar nicht so einfach war, lauter Treppenstufen, Wände, Kanten, Türen, Fenster, so ist auch ein bisschen schief, aber das habe ich mir angewohnt, nicht in allem immer bis zum Ende drum zu drehen, aber da habe ich dann wieder gemerkt, wow, das ist ganz schön geil, auch einfach mal auf die komplette Sache zu gucken, ohne wieder zu überlegen, okay, was fokussiere ich, damit der Rest verschwindet? Das ist ja oftmals das, was beim Bouquet-Fotografieren herauskommt.
Absolut.
Ich liebe das, aber ist so ein bisschen auch fotografische Verpisserei. Ne? So, und damit klage ich mich ja selber sehr laut an, weil ich das selber sehr viel genutzt habe und auch in der Zukunft sehr nutzen werde, weil manchmal ist es ja einfach auch geil. Ich meine, manchmal, ich bin eigentlich für handgemachte Musik, aber wenn ich zu viel im Text war, weil ich morgens aufgenommen habe, dann Spätdienst hatte in der Wohnung, in der Behindertenhilfe, den ganzen Tag gequatscht habe, vielleicht hatte ich noch zwei Besprechungen, dann höre ich auf dem Rückweg von der Arbeit schon mal diesen Beats, heißt der, so ein Radiosender. Ach so, ja. Da gibt es einfach und diese Monotonie und dieses, ich muss nicht mal mehr über den Text nachdenken. Hammer. Und deswegen ist Bouquet nicht schlecht. Und es muss aber um Himmels Willen nicht immer Bouquet sein, weil ich selber merke, da verlernt man auch ein bisschen was und verliert auch fotografisches Qualitätserkennen, weil das nichts Scharfes und kein Foto.
So. Ja, absolut. Bin ich tatsächlich ganz deiner Meinung. Das ist so einerseits natürlich ein tolles Mittel, um den Hintergrund zu kaschieren und auf der anderen Seite aber auch eine Flucht vor dem Hintergrund. Ne? Also Freistellung hat ja nicht nur was mit Schärfeverlauf zu tun. Es gibt ja auch genug Freistellung, keine Ahnung. Eine Frau in einem roten Kleid vor einer weißen Betonwand ist trotzdem freigestellt, auch absolut, wenn die Betonwand knallescharf ist.
Freistellung per Motiv und Hintergrund,
genau. Genau, ja, das meine ich, genau. Aber das lernt man natürlich nicht, wenn man die ganze Zeit auf Blende 1 unterwegs ist. Oder die Chance, dass man es lernt, ist auf jeden Fall nicht so groß, weil man nicht die Not hat, sich da überhaupt mit auseinanderzusetzen. Genau. Und es ist auch manchmal sind oder bestimmte Assoziationen, die man mit einem Bild hervorrufen kann, gehen mit so einer krassen Schärfefreistellung überhaupt nicht, wenn ich irgendein Objekt im Vordergrund in Beziehung zu einem Hintergrund setzen will, aber ich erkenne den Hintergrund gar nicht, kann diese Beziehung ja gar nicht entstehen. Ne? Also muss es immer Bouquet sein? Auf gar keinen Fall. Sollte es immer Bouquet sein? Nö. Aber es gibt genug Gründe, es zu benutzen. Es gibt auch genauso gut Gründe, Blende 8 bis 16 zu wählen.
Genau.
Ne, sei es in der Landschaftsfotografie, wie schade wäre das, wenn ich einen Baum fotografiere, ist er meistens so weit weg, dass selbst bei Blende 0,95 die Berge im Hintergrund noch als solche zu erkennen sind. Aber sagen wir mal, ich habe einen schönen kleineren Stein im Vordergrund und dahinter aber ein großes Felsmassiv. Warum soll ich denn bei Blende 1,4 den fotografieren und von dem Felsmassiv sehe ich nur noch einen amorphen Schatten quasi. Genau. Ja, genau. Ist doch schade, ne? Ist ja gar nicht Sinn des Erfinders. Ich will ja zeigen, guck mal, wie schön es hier ist. Und der Stein im Vordergrund ist vielleicht nur eine führende Linie irgendwo hin oder was auch immer. So die klassischen Landschaftsfotografie-Tricks oder das berühmte Jaworski-Blatt im Vordergrund am Flussufer. Warum soll denn nur das scharf sein, wenn das doch eigentlich nur eine Führung, ein quasi ein Door-Opener in den Rest des Bildes ist, um dem Auge erstmal einen Ausgangspunkt zu liefern, von dem aus es in die weite Welt hinaus wandeln kann.
Genau.
Wäre schade, wenn ich die weite Welt nie betreten kann, weil ich sie gar nicht,
genau.
Sie ist verschleiert quasi.
Genau, das ist ja nur eine Möglichkeit und eine Fotografie oder eine Fotografie, die ich gleich machen werde, danach zu betrachten und zu beurteilen, was zu ihr gut passt, ist ja eigentlich der Weg, den wir gehen sollen.
Genau.
Ich glaube, ich habe ein bisschen überlegt, gelesen, gefragt, schon etwas länger, weil das Thema mich auch schon etwas länger, danke für das Thema, es mal hochzubringen, mich interessiert. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, wie kommt denn das überhaupt, dass wir, ich mit, so viel aufs Bokeh gegangen sind? Und es gab ja erste Irritationen in der Welt der Fotografen, Veränderungen sind immer schwierig, so, als die Smartphones besser wurden und besser wurden und besser wurden, aber noch lange keinen Bokeh-Effekt, also keinen Porträt-Effekt hatten. Da war plötzlich was, was zum Beispiel für viele Seiten und Teile der Fotografie total normal war, plötzlich das Erkennungsmerkmal, nämlich da ist ja nichts unscharf. Ja, also Smartphones können ja vielleicht schöne Fotos machen, was sie nie können werden, haben wir gedacht. Ist Hintergrund, weil es ja ein optisches Ding. Das kann man ja nicht anders machen als optisch. Nie wär, so. Und das war ja dann, irgendwann war das platte Foto und Smartphone-Foto. Und zu der Zeit wurden lichtstärkere Objektive noch populärer. Und in meinem Erleben in den Foren und in den überhaupt in den Gesprächen ging es gar nicht mehr um Lichtstärke, sondern nur noch um Hintergrundunschärfe. Also, und da schließe ich mir mit ein. Also, wer fragt, ob man im Dunkeln ein Foto machen kann, wenn die Kamera 6400 ISO kann? Es ging viel mehr darum, möglichst weiter den Hintergrund zu abstrahieren. Verabstrakten, also so, verwildern zu lassen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das, was uns dahin geführt hat, wo wir heute sind. In Kombination damit, dass es dann ja auch irgendwann einen Run gab auf noch mehr Lichtstärke, noch mehr Lichtstärke, noch mehr Hintergrund und Schärfe, noch mehr Hintergrund und Schärfe. Das iPhone, wenn ich das voll aufreiße, sieht ja aus wie Blende 05. Geht nicht, aber so, ne?
Ja, ja.
Das, genau. Ist ja, das sieht ja aus wie ein Großformatfoto mitunter, wo ich wirklich eine ganz kleine Blende habe und so. Vielleicht auch wiederum aus dem Grund, weil Menschen damit wieder plötzlich gedacht haben, also die Menschen stehen dem Smartphone in großer Masse erst was zu, seitdem der Porträtmodus gut funktioniert.
Ja, absolut.
Das ist ja so witzig, ne? Das iPhone 6, das war das erste, glaube ich, ne? Das 6 war, glaube ich, das erste, wo sie die Fotografie wirklich groß beworben haben. Da hing Hamburg voll mit so Fotos made with iPhone 6. So, ey, unfassbar große Plakate mit so einer Schwarz-Weiß-Situation. Irgendjemand geht die Treppe runter, tolle Turmwerte. Und ich stand da und dachte, wow. Und deswegen habe ich mir das iPhone 6 übrigens gekauft, weil ich in Hamburg rumgelaufen bin und fast schon alle Fotos gesucht und gefunden habe, die Apple da so in der Stadt verteilt hat, wahrscheinlich in jeder Großstadt zu der Zeit. Scharf in scharf in scharf. So, da gab es noch viele Kritiker und einige, die gesagt haben, oh, voll spannend. Und dann irgendwann kam der Porträtmodus, das funktioniert eh nicht. Und irgendwann, ich meine, klar, es gibt immer noch Situationen, wo kleine Fehlerchen drin sind, aber die meisten Fotos, auch wenn wir ein bisschen verstanden haben, was geht und was nicht geht, Chapeau, krasse Sache. So. Und mit diesen ganzen Seiten, Veränderungswinkeln und dieser Sucht des Menschen, alles zu beurteilen und auch leider zu verurteilen, hat dazu geführt, dass wir so ein bisschen ins Schlingern geraten sind. Und sehr, sehr gute Fotografie darf sehr, sehr wohl völlig unscharf sein, völlig scharf sein. Darf im Umkehrschluss aber auch ein sehr starkes Bokeh haben. Ich bin dafür auch angefeindet worden, dass ich so lange so stark im Bokeh fotografiert und auch gesprochen habe. Ich habe ganz viel davon geschwärmt und so. Ja, da kannst du ja nicht fotografieren. Da kamen sehr krasse Sachen raus. Aber es ist einfach so, dass wir ins Schlingern geraten sind, an die linke Wand angestoßen sind, bloß kein Bokeh, an die rechte Wand angestoßen sind, viel, viel mehr Bokeh. Und jetzt irgendwie finden wir uns gerade wieder. Und mit der Leica Lux App habe ich das erste Mal wieder diesen Stil gefunden. Okay, du kannst in absoluter Schärfe trotzdem Fotografie ausüben, auch wenn nicht Jack Nicholson im Bild steht. Einfach nur eine Treppe mit ein paar Pötten. Da bin ich sehr dankbar für. Also ich habe das Gefühl, nach einem Schlingerkurs gerade wieder sehr schön in die Bahn zu kommen auf diesem Weg der Fotografie.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht nur mit den Smartphones zusammenhängt. Das ist ja allgemein industriell gepushtes Thema auch, ne? Wenn du
ja,
viel
ja,
Geld hast, kaufst du dir eben Blende 1.4. Wenn du nicht ganz viel Geld hast, kaufst du dir Blende 1.8. Wie du schon sagst, mit den ISO-Werten hat das nichts zu tun. Sensorgröße spielt da rein, ne? Wenn du richtig viel Kohle investiert hast, dann hast du einen Kleinbildsensor, vielleicht sogar einen Mittelformatsensor. Das ziehst du den Ergebnissen aber nur an, dass du investiert hast und du kannst den Stolz über deine Kamera am besten zeigen, indem du die Blende komplett aufreißt, weil du dann eben diesen drastischen, das sieht ja wie beim Profi aus, Look hast. Ne? Mhm. Komplett scharf von vorn bis hinten können quasi jeder, also eigentlich mit einem großen, teuren Sensor oder einem sehr offenblendigen Objektiv ist das ja eher sogar schwerer als mit einem kleinen Sensor und einem nicht so lichtstarken Objektiv. Mhm. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, boah, ich habe mir jetzt richtig was gegönnt, ich habe mir eine teure Kamera mit einem teuren Objektiv gekauft, dann zeige ich das natürlich, indem ich den Faktor, den ich damit gewonnen habe, zeige und nicht einen Faktor, den ich mit der kleinen Kamera vorher genauso gut gekonnt hätte.
Das stimmt, ja.
Ne? Insofern ist das ja auch schon so ein bisschen in der, im ganzen Marketing zu Kameras mit gepushten Feature, auch wenn es vielleicht nicht Wort für Wort so ausgesprochen wird, aber das steckt stimmt, da ja, ja mit drin. Ne?
Ja, das stimmt.
Insofern kann man schon verstehen, dass man auf dem Weg zu besserem Equipment und zu dem, mit dem Blick nach oben zu den erstrebenswerten Leicas, was auch immer für große Sensoren, tolle Objektive. Es geht ganz oft eben auch um ein schönes Bokeh. Bei jedem Objektiv steht dabei malerisches Bokeh, weiß der Geier was. Ne? Das wird überall beworben. Und dann ist natürlich der Denkschritt nahe, dass das auch was sehr Erstrebenswertes sei. Aber dass es nicht immer der Sache gut tut, das ist dann wieder der nächste Lernweg vielleicht. Ne? Ist so ein bisschen wie aus der in der Musik, wo alle erstmal lernen, sehr schnell und viel zu spielen und komplizierte Sachen, um dann festzustellen, dass der Song nicht unbedingt ein Solo, das nur aus 46.853 Noten besteht, sondern manchmal auch ein langer Ton. Das rennt mal. Es gibt irgendein, was ist denn das hier? Sag mal schnell, Whitney Houston, I Will Always Love You. Habe ich mir eine lustige Story zugehört. Und zwar steht in der Partitur für den Schlagzeuger vor dem letzten Chorus ist es, glaube ich, Big Phil. Wenn du jetzt Schlagzeuger bist und hast viel Unterricht genommen, wirst du wahrscheinlich auf die Idee kommen, ein wirklich akrobatisches Ding dahin zu spielen. Oder so. Was macht der Schlagzeuger bei Whitney Houston, weil da Big Phil steht? Das war's. Er haut einmal genau an der richtigen Stelle volles Brett auf die Stand-Tom. Es gibt einen riesigen tiefen Knall, das ist sein Big Phil. Das zeigt ja, dass manchmal weniger mehr ist, aber weniger genau das Richtige. Und das gilt natürlich auch für Bokeh. Als kleines Gleichnis.
Ja, total schön. Es ist wie immer, wenn wir einen großen Effekt haben können. Und das Ding ist, was wir unterschätzen, was ich auch unterschätzt habe, was ich jetzt nochmal stark merke, es ist nicht nur immer so, wenn wir einen großen Effekt für den Moment haben können. Der Gewöhnungsprozess oder der Entwöhnungsprozess, der damit einhergeht, ist halt auch, oder der Entlernungsprozess, Vergessensprozess, was auch immer. Also wir verlernen häufig viel, wenn wir verlieren viel im Filigran, wenn wir intensiv spüren. Und wir haben heute so ins Leben gehen, ins Krasse, tut gut gehen, weg von der Fotografie so ein bisschen. Im Stress fühlen wir wenig. Im Stress ist es häufig so, dass wir irgendwie unserer Wege gehen. Wir könnten eigentlich irgendwie wahrnehmen, wer so bei uns ist, wer so mit uns geht, wir grüßen und gucken, was so los ist und keine Ahnung. Häufig rennen wir aber unseren Weg und sind in so einem Zeittunnel oder in so einem Eistunnel, wo rechts und links nichts passiert und rennen so ganz automatisch von A nach B, nach C, nach D, spüren wir erstmal nichts. Wenn wir dann irgendwo ankommen, in unserer Hobbyzeit. Wir wissen, Samstag, Sonntag, irgendwie darf ich eine halbe Stunde raus. Das ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber häufig ist es ja genau das, wer es einem verboten oder erlaubt hat, das ist man oft auch selber, ist dabei gar nicht relevant, aber jetzt darf ich. Und dann wollen wir plötzlich viel spüren. Was dazu führt, dass viele Menschen unglaublich viel Sport machen, bis es wehtut, unglaublich viele fotografieren und sich mit der Fotografie beschäftigen. Wenn, hart, gefährliches Thema, Beziehungen laufen nicht so im Sinne der Liebe, im Sinne der Freundschaft, im Sinne der Familie, aber Fotografie geht. Fotografie, 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 Vollgas, nichts anderes mehr. Das Gleiche gilt auf Sport, leider auch auf Ernährung. Ich hoffe, wir werden dafür jetzt hier nicht abgestraft, irgendwie Sexualität, ganz häufig. Wenn wir diese Themen aber sehr intensiv leben und ich bleibe ganz bewusst mehr mutig in diesem Mischgefühl aus dem, was ich gerade genannt habe, dann ist das alles für sich ein intensives Erleben. Im Einzelnen verlernen wir aber das Kleine zu genießen. Ja, bei intensivstem Sporteln, Sexualität, Ernähren, vergessen wir die kleine Note, die Berührung des Unterarms, den Blick, der vielleicht schon irgendwie ein bisschen knistert. Das leicht, die leichte andere Note, den Zimt, den wir in der Vanille mit drin haben, vergessen wir zu spüren, wenn wir immer nur Chili essen. In all diesen Punkten vergessen wir die kleinen, schön spürbaren Dinge, weil wir immer nur intensiv leben. Und das ist, glaube ich, auch was, was sicherlich in einer sehr starken Überspitzung, aber als Gleichnis zu dieser Bokeh-Frage passt.
Total, sehr Farbe schönes so. Bild, ja. Ja. Hast du vollkommen recht. Ja, was soll man da noch hinzufügen? Also ich finde, das ist eine sehr abschließende und sehr weitreichend mit Folgen bespickte Bildebene gewesen, die du hier nochmal aufgezogen hast.
Ich hoffe, ich habe jetzt keine Beziehungen zerstört hier, aber...
Nee, das glaube ich nicht, aber auf jeden Fall...
Hoffentlich gerettet
vielleicht. Sehr viel Werbung für Fotos mit geschlossener Blende gemacht, weil das, das ist wirklich... ein tiefgehendes Gleichnis, was du da gerade aufgebaut hast, aber das sagt eigentlich tatsächlich alles, ja. Es muss nicht immer Blende 1.0 oder offener oder in dem Dreh sein. Es
muss halt ausgewogen sein, glaube
genau.
ich. Ne? Und ja. viel ist nicht immer viel. Viel hilft nicht. Viel hilft nicht viel. Es gibt diesen Satz, viel hilft viel. Das ist nicht so. Weil irgendwann normalisiert sich alles, was viel ist, und dann spürst du das kleine Schöne nicht. Und dieser ganz berühmte Satz, die Liebe in den kleinen Dingen zu suchen, ist ja nicht irgendwie ein Verzicht, einfach nur, wenn man mal was ausbremsen muss oder so, sondern so behältst du auf der gesamten Bandbreite in deinem Leben auch die Liebe drin. Und in allen Beispielsbereichen, die ich genannt habe, und bestimmt auch noch Parallelen, ist es ja so, dass wenn du nur das Intensive kennst und dich so sehr daran gewöhnt hast und in so eine Sucht gefallen bist, nimmst du das andere alle gar nicht wahr. Mhm. Das heißt, du bekommst punktuell unfassbar viel Liebe. Entweder ganz direkt im Thema, habe ich auch angeschnitten, oder in fotografischer Form oder in Ernährungsform oder. Fühlst dich zwischendrin aber unglaublich, ja, ungefühlt, ungeliebt, ungespürt, weil du nicht wahrnimmst, was noch so für schöne Dinge da sind. So, und das ist bei der Fotografie, glaube ich, genauso.
Ja. Ja. Das trifft's gut.
Von wem war die Frage?
Die Frage war, ich glaube, ich habe es eben gesagt, von Ralf Schlott.
Ach, Ralf, krass, cool. Ja, habe ich. geil, okay, freut mich. Sehr schön.
Ja, spannende Frage, die tiefer geführt hat als ursprünglich gedacht.
Wahnsinn. Spannenderweise habe ich das mit. Witzig, die Diskussion hatten wir und da war ich noch. Die Diskussion hatten wir beide im 1:1 und da war ich noch im. Ey, okay, ist voll geil.
Ach, nee.
Da war ich, ja, das war der Weg. Spannend.
Ja, manchmal lohnt es sich, eine Frage noch ein zweites Mal zu betrachten.
Immer. Ja, immer, immer. Das ist alles ein Weg und wir werden in 5 Jahren. Ich meine, irgendwann finden sich die Dinge. Vielleicht sehen wir es in 5 Jahren genauso, aber vielleicht. Genau, vielleicht, nicht sicher. Ralf, schön.
Sehr schön. Ja, Falk, dann würde ich sagen, an dem Punkt
machen wir hier mal Feierabend hier.
Genau.
Mega-Modus, wir machen das so weiter.
Freut mich total. Ja, total gut, finde ich auch.
So, habt noch einen schönen Monat. Wir hören uns, wir hören uns in 10 Tagen wieder.
Yes.
Wenn wir von Fotografie tut gut reden. Alle, die Interesse haben, ich würde mich natürlich freuen, diese tut gut Dinger noch ein bisschen tiefer mit euch zu besprechen. Nicht anstelle dessen, wenn ihr mir versprecht, hier zu bleiben, freue ich mich, wenn ihr mal bei Leben tut gut reinhört. Das liegt auf dem alten Feed von Fotografie tut gut. Wenn ihr den schon abonniert hattet, habt ihr Leben tut gut auch. Freue ich mich so und wünsche euch eine schöne Zeit. Michael, danke.
Genau, danke dir.
Schönen Tag noch.
Macht's gut, ihr Lieben.
Dir auch.
Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.